DS2 und DS4 News am 62. Internationalen Filmfestival von Locarno.
Unsere Schauplätze: Japan, Manga Impact, ein Schwerpunkt des Festivals, der dem Animationsfilm gewidmet ist, und Deutschland, Vergangenheitsbewältigung im Film unter Bauern. Am Mikrofon Eric Facon. Weiter informieren wir Sie in der heutigen Sendung über die schweizerische Filmpolitik, über die Trubel in der Schweizer Filmpolitik und auch um den Chef der Sektion Film im Bundesamt für Kultur, um Nicolas Bidot. Zuerst aber zum Film, der gestern Abend auf der Piazza vor großem Publikum gezeigt wurde, Unter Bauern, ein Film aus Deutschland, aber von einem holländischen Regisseur, Lucky Bucken. Verfilmt wird da eine wahre Geschichte, die Geschichte der jüdischen Familie Spiegel aus der Umgebung von Münster. Vater, Mutter und Kind Spiegel wurden damals im Zweiten Weltkrieg von Bauern 3 Jahre lang vor den Nazis versteckt. Diese Geschichte hat Lucky Bucken also verfilmt mit deutschen Schauspielstars wie unter anderem Armin Rohde oder Veronika Ferres, die bekannterweise die jüdische Frau Spiegel spielt. Die echte Marga Spiegel, die hat ihre Erlebnisse der damaligen Zeit aufgeschrieben und in den 60er Jahren unter dem Titel Retter in der Nacht veröffentlicht, mit großem Aufsehen. Diese Marga Spiegel ist immer noch am Leben und hat gestern zur Filmpremiere Locarno besucht. Romana Costa, Sie waren auf der Piazza mit dabei. Wie hatten diese Marga Spiegel auf Sie gewirkt?
Ja, beeindruckend. Man muss sich vorstellen, Marga Spiegel, die Frau ist 97-jährig und immer noch unglaublich präsent und witzig. In den 60er Jahren hat sie ihre Memoiren niedergeschrieben, also die Geschichte, wie sie, ihre Tochter und ihr Mann von Bauern in Westfalen zwischen 1943 und 1945 versteckt gehalten und so eigentlich vor der Deportation in ein Konzentrationslager gerettet wurden. Gestern Abend nun stand diese Marga Spiegel neben dem Regisseur Lucky Bucken und Veronika Ferres, die sie im Film verkörpert, auf der Bühne. Und ganz klar, es war die kleine alte Dame, die mit ihrem Charme und mit folgenden Worten das Publikum auf der Piazza für sich gewonnen hat.
Ich freue mich, Sie alle hier begrüßen zu können. Ich habe in 1962 ein Buch geschrieben, das heißt Retter in der Nacht. Das ist überall erhältlich. Nein, ich wollte keine Werbung treiben. Ich wollte nur sagen, dass ich es für wichtig hielt, dass gerade in unserer heutigen Zeit für die Jugendlichen wichtig ist zu wissen, was sich damals auch in Deutschland getan hat.
Dies also die Worte der 97-jährigen Marga Spiegel, die das Publikum auf der Piazza gestern Abend begeistert hat. Romana Costa, wie ist denn der Film angekommen?
Ja, mit dieser Einführung von Marga Spiegel wurden die Weichen, ich sage mal, auf milde gestellt. Der Film ist gut angekommen. Natürlich auch das Thema, das bewegt. Der Film zeigt eindrücklich das Dilemma, in welchem die Leute damals steckten und wie sie ihr eigenes Leben für diese jüdische Familie aufs Spiel setzten. Und dass es möglich war, das Hitler-Regime hinters Licht zu führen, ein Stück also über die Menschlichkeit, dass Freunde Freunde bleiben, aller Umstände zum Trotz. Der Schluss ist gelungen, da tritt im Film selbst die 97-jährige Marga Spiegel auf dem Filmset auf, zusammen mit der Tochter dieser Bauernfamilie, die ihr damals das Leben gerettet hat. Und die beiden alten Damen geben sich die Hand, ist also rührend, das rundet das Ganze schön ab. Der Film sonst allerdings hat mich persönlich nicht ganz überzeugt, nicht wirklich angesprochen. Ich habe nicht mehr erfahren, als ich schon wusste. Trotzdem, man kann durchaus sagen, es ist ein solider Film. Die meisten Leute, mit denen ich danach im Trubel auf der Piazza gesprochen habe, waren begeistert. Es gab aber nur wenige kritische Stimmen.
Unter Bauern reiht sich ein in den Kanon der deutschen Filme über das tausendjährige Reich. Das ist immer ein heikles Unterfangen, dieses tausendjährige Reich zu verfilmen. Ich habe darum vor der Sendung mit 2 deutschen Journalisten gesprochen und sie gefragt, wie Ihnen der Film gefallen habe. Herbert Speich arbeitet beim SWF, Anne Charmberg schreibt für die Basler Zeitung, und zuerst ihre Eindrücke.
Also mir hat der Film überhaupt nicht gefallen. Das liegt daran, dass ich finde, dass dort ein Geschichtsbild transportiert wird, das dermaßen verfälscht ist. Und ja, mir tat das fast weh, den über 100 Minuten ertragen zu müssen.
Herbert Speich?
Ich finde, es ist eine adäquate Verfilmung eines sehr wichtigen, für die deutsche Geschichte sehr wichtigen Buches einer Betroffenen. Er zeigt auch eigentlich sehr gut, wie die Verhältnisse während des Dritten Reichs waren. unter ganz bestimmten Umständen. Ich glaube allerdings auch nicht, dass die Welt unbedingt diesen Film braucht, aber er ist zumindest ein sehr respektabler Film.
Sie sagen, Herbert Speich, ein adäquates Bild. Sie sagen, ein verfälschtes Geschichtsbild. Warum denn verfälschtes Geschichtsbild?
Also ich glaube schon, dass diese Geschichte so stattgefunden hat, wie sie dort gezeigt wurde. Aber ich denke, dass ganz viel ausgespart wurde, was gleichzeitig auch passierte. Und zwar vor allem, was das Bild der Deutschen im Gegensatz zu den Nazis, wie das transportiert wird. Also man hat das Gefühl, dass die Deutschen eigentlich keine Nazis waren. Sie kommen letztlich nur am Rande vor. Die Deutschen, die dort gezeigt werden, die Bauern, sind mehr oder weniger alle bekehrbar oder sowieso schon die stillen Widerstandskämpfer.
Ist es denn die Suche nach dem guten Deutschen, die Sie so stört?
Ja, mich stört die Suche nach dem guten Deutschen, beziehungsweise diese Sucht nach Versöhnung, die dann genau das ausblendet, dass die Deutschen Nazis waren.
Ich habe wohl einen anderen Film gesehen, wenn ich das höre. Es geht genau darum, dass das also schon Nazis sind. Und warum sie die Juden verstecken, hat eigentlich einen ganz persönlichen Grund. Man hat sie persönlich gekannt und das ist auch überliefert so, dass es diese Art von Hilfe durchaus gab. In dem Moment, wenn man etwas verbunden hat mit dem Nachbarn vielleicht, oder hier sind es eben Kriegskameraden, die sich wiederfinden. Aus der Mentalität eines westfälischen Bauern ist das verständlich. Die hätten sicher einen anderen Juden ohne weiteres deportieren lassen, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber man kannte sich eben. Der Menne ist eben der Viehhändler gewesen, den man gut kannte und mit dem man befreundet war. Das ist mehrfach vorgekommen und war natürlich die Ausnahme von der Regel, ganz klar.
Aber genau, dass das die Ausnahme von der Regel war, fehlt mir in diesem Film. Weil er zeigt so eine Ausschließlichkeit und in seiner Behauptung hat man den Eindruck, dass es so war, ohne dass irgendetwas anderes dazu gezeigt wird. Das zeigen auch diese Klischees, dass man nur ausgerechnet Monika Ferris als die jüdische Frau genommen hat, die dann Deutscher eigentlich kaum noch aussehen kann. Und man den Eindruck gewinnt, ja, vielleicht eben, man rettet sie, wenn man sie kennt, die Juden, und man rettet sie, wenn sie deutsch sind. So wie eben der Menne ein Kriegsveteran ist, der eigentlich als Kamerad durchgeht und nicht gerettet wird, weil er bedroht ist.
Was ich bei der Pressevorführung nachher in der Diskussion hinterher unter Kolleginnen und Kollegen so gehört habe, ist, dass man gedacht hat, nach 2 Minuten in diesem Film hat man gedacht, oh nein, nicht schon wieder dieses Thema. Wie geht Ihnen das als Deutsche? Ich muss hier darauf ansprechen auch. Wie geht Ihnen das? Haben Sie nicht manchmal das Gefühl, so ein bisschen Überdruss zu haben von dieser Vergangenheitsbewältigung?
Also ich finde, es gibt seit vielleicht einem Jahr eine neue Qualität im Umgang mit dem Dritten Reich, dass man eben nicht nur von den Juden und den Deutschen spricht, sondern dass das runtergebrochen wird auf persönliche Beziehungen. Es gibt im Moment eine ganze Reihe von Filmen, die jetzt gerade im Herbst in die Kinos kommen, wo auch auf der Basis von Autobiografien aus der Zeit gearbeitet wird, wo dieses ganze Problem aus der Anonymität geholt wird, dass wir wirklich wissen, es gab den Nachbarn, der ins KZ gebracht wurde. Es gab die Nachbarn, die Wohnungen dann ganz schnell arisiert haben und übernommen haben. Es gab aber auch, wie jetzt in diesem Film, Menschen, die dann schon ein Gewissen hatten und helfen konnten. Und das finde ich bei diesem Film doch bemerkenswert. Er zeigt das Ganze fand unter einer Dunstglocke der Angst und der Bedrohung statt. Man hat das nicht freiwillig getan und man war sich auch bewusst, dass man hier etwas sehr Schwieriges tat und dass man im Zweifelsfall damit einbrechen konnte und dann im Zweifelsfall sich immer Hintertüren offen gelassen hat, diejenigen dann wieder ganz schnell woanders unterzubringen.
Annette Schaumberg, wie geht es Ihnen denn dabei?
Also Überdruss kann ich überhaupt nicht verspüren, weil ich denke, das ist ein Thema, das nie genug handelt werden kann. Ich denke mir aber trotzdem, dass die Art und Weise der Behandlung sehr wichtig ist. Also in der Schweiz sehen wir ja zum Beispiel gerade die Diskussion, die Fernsehsendung Alpenfestung verursacht hat, in der auch vorgeworfen wird, eine Romantisierung des Widerstands, dass die das pflegt. Und ich habe das Gefühl, dass gerade mit solchen Filmen wie Unter Bauern ein Geschichtsbild, ein einseitiges transportiert wird. Dass solche Geschichten auch erzählt werden müssen, ist mir klar, weil das gehört dazu, das ist sicherlich richtig. Aber ich denke, dass auch die Auseinandersetzung damit, was tatsächlich im Großen passiert ist, nicht aufhören darf.
Ich denke, bei diesem Film, man muss da bedenken, dass das ja auf der Basis einer Autobiografie von Marga Spiegel, die 1965 erschienen ist und die damals großes Aufsehen erregt. Das war nämlich zum ersten Mal ein Insiderbericht einer Jüdin, die das Dritte Reich in Deutschland überlebt hat. Das hat ihr damals den Vorwurf eingebracht, sie sei apologetisch und alle Deutschen hätten im Zweifelsfall ihren Juden unterm Bett gehabt. Das war nicht so, das ist ganz klar. Das macht auch das Buch so deutlich. Und ich finde, der Film schafft es durchaus zu zeigen, dass es die Ausnahme war. Und was man wirklich nicht vergessen darf, es ist eine großartige Ensembleleistung. Und im Gegensatz zu Ihnen finde ich Frau Ferres als Teil des Ensembles nicht jetzt weiter auffällig. Sie reiht sich in eine Reihe exzellenter Schauspieler ein. Und das macht sicher den Wert dieses Films auch aus, dass es dem Regisseur gelungen ist, wirklich ein Ensemble herzustellen, das ein schwieriges Thema sicher immer am Rande dessen, wie es geht, doch sehr einfühlsam überbringt.
Einfühlsam, sagt Herbert Speich vom SWF. Und da gibt es zum Beispiel eine Szene gegen Ende des Films, die amerikanischen Lastwagen rollen in Deutschland ein und eine jüdische Mutter und ein jüdisches Kind können aufatmen.
Hanna, unser Stern.
Ja.
Kann ich jetzt wieder Karin Spiegel sein?
DRS 2 und DRS 4 News aus Locarno.
Zur Schweizer Filmpolitik. Im Vorfeld dieses internationalen Filmfestivals von Locarno wurde dieser wieder mal ins Zentrum gerückt. Grund dafür ist die Aufsichtsbeschwerde, die eingereicht wurde, und diese betrifft Nicola Bido, den Chef der Sektion Film beim Bundesamt für Kultur. Jetzt im Moment findet gerade die traditionelle Pressekonferenz des Bundesamts für Kultur mit Nicola Bido statt und mit dessen Chef Pascal Kuschba. Ich habe Filmredaktor Michael Sennhauser vor der Sendung gefragt, ob die Vorwürfe gegen Bido neu sind.
Neu ist das eigentlich überhaupt nicht, denn diese Beschwerde, die wurde schon angekündigt vor den Solothurner Filmtagen im Januar und jetzt wurde sie endlich eingereicht. Die Vorwürfe an Nicola Bido sind die gleichen, die damals schon formuliert wurden. Es gehe nicht alles mit rechten Dingen zu bei den Ausschüssen, die die Filmprojekte beurteilen. Vor allem sei da Vetternwirtschaft festzustellen.
Also die Copinage, die...
Ja, dass Leute ihre eigenen Filme beurteilen oder zumindest nicht lange genug aus der Sitzung in Ausstand treten, wenn ihre eigenen Projekte dann über Subventionsverhandlungen durchgezogen werden. Die Vorwürfe sind nicht neu. Ob sie sich entkräften lassen oder nicht, ist noch nicht so ganz klar. Das Bundesamt für Kultur sagt, da ist gar nichts dran. Das wird sich noch weisen. Also die Untersuchung wird wahrscheinlich laufen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat sich Monsieur Joselin, also der Chef des Bundesamts für Kultur, eigentlich nicht darauf eingelassen, hat eher beschwichtigt. Dass das im Vorfeld in der Sonntagspresse so hochgejubelt wurde, das liegt daran, dass die Filmer natürlich mittlerweile die Arbeitsweise des Bundesamtes für Kultur kopieren, also vor allem die Arbeitsweise von Nicola Bido und von Bundesrat Pascal Kuschba. Die haben ja damit angefangen, die Filmpolitik an die Öffentlichkeit zu tragen, damals in der Hoffnung auf ein positives Echo. Und nun haben die Filmer eigentlich dazugelernt und reiten die Medien auch. Das ist eigentlich der Zustand im Moment. Also vor dem Festival wird die erhöhte Aufmerksamkeit genutzt, um diese Anliegen noch einmal publik zu machen.
Das heißt, ein gewisses Maß an Polemik seitens einer filmischen Öffentlichkeit gegenüber diesem nicht wahnsinnig beliebten Nicola Bido.
Ja, diese Polemik besteht natürlich und die besteht vor allem von einer Seite, denn Nicola Bido fördert eine ganz bestimmte Sorte Produzentenfilm. Er setzt auf Professionalität, er hofft auf große, von Produzenten gut vorbereitete Filme und hat vor allem die gefördert in den letzten Jahren. Und die kleineren Produzenten und die Autorenfilme haben natürlich naturgemäß Angst gekriegt um ihre kleineren Autorenfilmprojekte, weil natürlich mehr Macht zu den Produzenten geht. Das ist auch ein erklärtes Ziel von Nicola Bido. Mit den Produzenten kann man längerfristig besser arbeiten als mit den Autoren. Die haben weniger Eitelkeiten, vor allem haben sie klare kaufmännische Grundsätze. Das ist eine mögliche Gangart in der Filmpolitik.
Nun findet die traditionelle Pressekonferenz von Frédéric Josselin zusammen mit Nicola Bido, seine letzte als Kulturminister der Schweiz, statt. Und Nicola Bido ist dort auch anwesend. Rechnen Sie damit, dass das dann darauf eingegangen wird, auf diese Vorwürfe?
Allenfalls am Rande. Ich glaube, dass sich weder Pascal Kuschbein noch Jean-Frédéric Josselin leisten können, überhaupt nicht auf die Vorwürfe einzugehen. In den letzten Jahren war es meistens so, dass Pascal Kuschbein in seiner jovialen, väterlichen Art das beiseite gewischt hat. Im Sinne, eigentlich wollen wir ja alle das Gleiche, wir brauchen auch noch ein bisschen länger Zeit dafür. Jean-Frédéric Josselin wird Nicola Bido auch in Schutz nehmen, das ist auch sein Job, er ist schließlich sein Chef. Ich glaube nicht, dass konkret gegen die Vorwürfe etwas auf den Tisch gebracht wird. Ich weiß auch noch nicht, worum es konkret gehen wird an dieser Pressekonferenz. In den letzten Jahren wurden wenig konkrete Dinge verkündet an diesen Pressekonferenzen. Meistens geht es darum, ein öffentliches Podium zu schaffen, noch einmal für die Filmförderung, für die Filmpolitik und für Pascal Kuschma. Und da das seine letzte kulturelle Session sein wird, also sein letzter Auftritt als Kulturminister, ist gut möglich, dass er sich das nicht verderben lassen will durch solche Ränkespiele und vielleicht einfach noch einmal ein väterliches Wort spricht.
Und Konkretes werden wir dann heute Nachmittag in der zweiten Sendung hören.
DRS 4 News und DRS 2 aus Locarno.
Ein ganz großer Schwerpunkt am diesjährigen Festival in Locarno heißt Manga Impact, Animationsfilme, Trickfilme. Dass Trickfilme längst nicht nur Kinderkram sind, hat man auch im westlichen Kino gemerkt. Das Interesse ist groß und dem japanischen Animationsfilm und seinen wichtigen Vertretern ist hier in Locarno eine große Retrospektive gewidmet, Manga Impact.
I'm Akira Tochigi.
Akira Tochigi ist Kurator am National Film Center in Tokio, dem einzigen Filmarchiv in Japan. Brigitte Hering, Sie haben Akira Tochigi getroffen. Was macht man denn als Kurator eines Filmarchivs?
Ja, Akira Tochigi ist unter anderem Herr über eine einzigartige Sammlung historischer japanischer Animationsfilme. Und er hat eine Art Package zusammengestellt von Filmerzeugnissen aus frühesten Anime-Zeiten. Mit dieser filmischen Wundertüte reist Tochigi-san nun um die ganze Welt, um dem noch relativ jungen Interesse am japanischen Animationsfilm einen historischen Boden zu geben. Und so eine Sammlung darf hier natürlich in Locarno an der Retrospektive Manga Impact auch nicht fehlen.
Nun hat man schon Kritik gehört im Vorfeld. Der Titel Manga Impact sei nicht ganz richtig, weil japanische Trickfilme eigentlich Anime heißen. Haben Sie Akira Tochigi denn auf diese Begriffsverwirrung angesprochen?
Ja, ich habe Tochigi-san gebeten, mir zu erklären, was es mit dem Begriff Manga eigentlich auf sich habe. Er erklärte mir, es handle sich bei Manga tatsächlich eigentlich um gezeichnete und gedruckte Comics. In der Frühzeit aber der japanischen Animationsfilme wurde dieser Begriff dann einfach übernommen als Manga-eiga. Und das heißt einfach Manga-Film.
Actually, Manga also was used as a kind of printed cartoons, comic cartoons, but early period of the Japanese animation was generally called manga eiga, which is manga film.
Und was ist dann ein Anime?
Animation und Anime werden heute eigentlich für experimentellere und persönlichere und unabhängige Filme verwendet, erklärte Akira Tochigi weiter.
Animation is considered to be a kind of more experimental and more personal or more independent.
Das Filmfestival Locarno bietet dieses Jahr dem japanischen Animationsfilm also eine riesige Plattform, einem Genre, das eigentlich bis jetzt noch nicht so große Aufmerksamkeit genossen hat hier beim westlichen Publikum.
Das sei in der Tat so, erklärte Tochigi. Der japanische Animationsfilm genieße im Westen seit etwa 15 Jahren erst wirklich Aufmerksamkeit. Und selbst die beiden ganz großen Meister Hayao Miyazaki und Isao Takahata hätten international lange Zeit überhaupt kein Publikum gefunden, obwohl sie schon in den 60er Jahren mit ihren großartigen Filmen angefangen haben. Takahata übrigens wurde gestern Abend auf der Piazza für sein Lebenswerk mit einem Ehrenleoparden geehrt. Sein Film Pompoko wurde anschließend an Unterbauern aufgeführt.
I think this impact of Japanese animations or anime or anime culture has been kind of strong in these 10 or 15 years. Before that, Japanese contemporary animation filmmakers or animation master directors like Hayao Miyazaki or Isao Takahata started their own animation filmmaking in the late 60s, but still during that time their film had any chance of being shown internationally at a kind of festival, cinematheque or archives at all.
Brigitte Hering, handelt es sich hier um ein Irrtum oder warum hören wir jetzt hier die Heidi, ein Lied aus den Alpen, aus den Schweizerischen Alpen?
Ja, das ist so. Es kennen eigentlich in der Tat wohl mehr Leute bei uns japanische Anime-Kunst als angenommen. Aber die meisten wissen es nur vermutlich nicht, weil unser Heidi-Trickfilm, die Heidi mit den großen Augen, ist tatsächlich klassische japanische Animationskunst aus der Feder dieser beiden schon erwähnten großen Meister Takahata und Miyazaki. TV-Trickfilme, so hat Akira Tochigi zum Schluss erklärt, seien in den 60er Jahren in Japan aufgekommen und so ein großer Hit gewesen, dass man sie dann eben auch in den Westen exportiert hat und vermarktet hat. Aber das Publikum sei sich eben wie bei Heidi gar nicht bewusst gewesen, dass das japanische Animationskunst gewesen sei. Man kann also nicht von Wahrnehmung japanischer Manga- und Anime-Kunst sprechen.
TV Animations and it started in Japan in 1963 or 4, and it was an instant hit among Japanese audiences, or the young audiences, and Japanese commercial distributors tried to export these products to the kind of foreign broadcasters. And it's true that these kind of series of TV animations was kind of very popular among international communities, although many people did not know this is from Japan. Yeah. And also, I mean, they maybe most of the people didn't know who made this or how made and what kind of animation practices they are.
Akira Tochigi. Hier in Locarno gibt es noch sehr viele Gelegenheiten, sich mit Manga- und Anime-Filmen vertraut zu machen. Zum Beispiel ist der Montagabend auf der Piazza ganz dieser gezeichneten Filmkunst aus Japan gewidmet. Und nun, nachdem wir schon die westeuropäische Version gehört haben, nun noch die japanische Version des Heidi-Liedes. Also Heidi auf Japanisch. Zum Schluss dieser Sendung noch schnell ein Ausblick, aber bevor wir den Ausblick leisten auf den heutigen Abend auf der Piazza und auf den nächsten Montag, auf die nächste Sendung, noch zwei Todesfälle aus der Filmbranche. Romana Costa.
In New York starb gestern im Alter von 59 Jahren der Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor John Hughes an einem Herzinfarkt. Das berichtete das Branchenblatt Variety. Hughes produzierte etwa Kevin allein zu Hause und führte bei der Frühstücksclub Regie. In den 1980er und 1990er Jahren brachte John Hughes zahlreiche Hits auf die Leinwand, darunter die Komödien Ferris macht Blau, 101 Dalmatiner und eben die drei Kevin-Filme. 2002 schrieb John Hughes das Drehbuch für Manhattan Love Story. Mit 95 Jahren ist am Mittwoch, also vorgestern, in Long Island der US-Drehbuchautor Bud Schulberg gestorben, wie die New York Times berichtet. Bud Schulberg wurde in den 50er Jahren mit dem Doc-Arbeiterdrama Die Faust im Nacken berühmt, in dem Marlon Brando und Eva Maria Saint die Hauptrollen spielten. Der Film erhielt 8 Oscars, einen davon bekam Schulberg für sein Drehbuch.
Nun, Brigitte Hering, heute Abend ein weiterer Abend hier in Locarno auf der Piazza. Der Film heißt My Sister's Keeper, kommt von Nick Cassavetes. Was erwartet uns da?
Es erwartet uns großes Gefühlskino aus Hollywood. Es ist eine sehr berührende Geschichte einer Familie, deren eine Tochter an Krebs leidet und deren andere Tochter nicht mehr Ersatzteillager sein möchte.
Weiteres dazu in den weiteren Sendungen. Dies ist DRS4 News zusammen mit DRS2 von der Piazza in Locarno. Mein Name ist Eric Facon. Einen schönen Nachmittag. Buon pomeriggio.
DRS 2 und DRS 4 News am 62. Internationalen Filmfestival von Locarno.